Herzlich willkommen zur Episode 44 der Leseoptimisten. Heute mit einem großartigen Buch, die 1%-Methode, minimale Veränderung, maximale Wirkung von James Clear. Und als Leseoptimistin habe ich heute hier im Podcast die Irene Michel. Hallo Irene, ich grüße dich ganz herzlich.
Hallo, Grüße zurück.
Genau. So, und ich habe beschlossen, ich mache heute die Vorstellung von dir und mache das in Form der ultimativen Lobhudelei. Ich liebe zimmerfrei und ab und zu gönne ich mir das. Woher kenne ich die Irene? Ich habe sie als erstes gelesen. Sie ist nämlich Buchautorin von Think Content, ein großartiges Werk, das ich verschlungen habe und mir immer dachte, was für eine tolle Frau. Und in unserem Business-Netzwerk, den Content Queens, war sie dann auf einmal meine Mentorin und ich dachte, ich bin vor Ehrfurcht erstarrt nach dem Motto, oh, die große Frau Michel und ich darf mit ihr sprechen und habe dann gleich gemerkt, als wir uns kennengelernt haben, wir sind so auf einer Wellenlänge und verstehen uns super und das war gar nichts von oben herab und ja, sehr, sehr schön, Irene. Und das Zweite, wofür ich die Irene sehr, sehr schätze, wir sind in einer Mastermind-Gruppe, den Hero Hamsters. Du hast diese Gruppe initiiert. Wir sind 4 Frauen, treffen uns 14-tägig, tauschen Ideen aus und woran wir gerade arbeiten. Und es ist eine solche Bereicherung in meinem Leben. Und deswegen freue ich mich, dass du mir dieses Buch auch nicht zum Geburtstag, sondern zu Weihnachten geschickt hast. Und es war für mich die Aufforderung, die heimliche, das lesen wir jetzt und machen den Podcast drüber. Also nochmal danke, Irene, und jetzt freue ich mich dann schon, mit dir in Medias Res zu gehen.
Also ich freue mich auch schon wahnsinnig auf das Gespräch, weil wir haben ja auch in unseren Treffen immer sehr viel Spaß und was Bezug nehmen auf dein letztes Buch, wir sind in dieser Gruppe ja auch unterschiedliche Typen, die sich super miteinander ergänzen. Finde ich auch mal sehr belebend. Also jeden kann ich nur ans Herz legen, sich Leute zu suchen, um sich über seine Business-Themen auszutauschen. Immer ein wertvoller Teil des Lebens.
Ja, genau. So, und jetzt die spannende Einleitungsfrage. Wie bist du auf die Idee gekommen, mir dieses Buch zu schenken? War das eine versteckte Anspielung auf irgendwelche schlechten Gewohnheiten von mir?
Nein, es war, ich habe das Buch, also ich bin über das Buch schon öfters gestolpert und zuerst über YouTube-Videos, wo kurz ein paar Lehrgeschichten halt eben in Videos präsentiert worden sind. Und dann habe ich beschlossen, ich kaufe mir dieses Buch. Und dann war ich so begeistert, dass ich es jedem zu Weihnachten schenken wollte. Habe mir aber gedacht, wenn ich es jetzt jedem von unserer Hamsterrunde schenke, ja, dann ist es ein bisschen langweilig. Und habe mir gedacht, okay, wem schenke ich den Bücherhamster? Und so ist es zustande gekommen, dass du dann das Buch ausgefasst hast.
Ja. Sehr gut. Und im ersten Moment, als ich den Titel gelesen habe, habe ich noch befürchtet, oh je, das wird wieder so ein Plattitüdenbuch, ne? Weil die 1%-Methode, kenne den Spruch noch aus alten Zeiten, es ist besser, 1% besser zu sein in 100 Dingen als 100% in einer Sache. Also das sind so die typischen Postkartensprüche, die man sich ins Klo hängt. Oder, und das ist aber ein richtig geiler Spruch, muss ich dazu sagen, wie Cordula immer zu sagen pflegt, weniger tun ist besser als mehr lassen. Und wo ich dann einfach total beeindruckt war, ist, wie viele praktische Tipps und Aha-Momente dieses Buch liefert, wenn man wirklich mal angehen will, schlechte Gewohnheiten zu ändern oder überhaupt an seinem Verhalten. Wo siehst du deine ersten Haupterkenntnisse, als du das Buch gelesen hast?
Mich hat es wahnsinnig beruhigt, weil es erklärt, dass wenn man eine Gewohnheit es nicht schafft zu ändern, dass man deswegen nicht unbedingt jetzt disziplinlos ist oder eine Schwäche hat, sondern dass es einfach an der Situation oder am System scheitert und an den Hormonen. Ja, wir brauchen Glückshormone, um Dinge zu ändern. Und ich mag das Buch, weil es das sehr gut erklärt, wie man überhaupt zu Gewohnheiten kommt, wozu wir sie brauchen und eben, wie man schlechte Gewohnheiten loswerden kann und gute fördern. Und das finde ich einfach so super spannend, weil es auch eine Anleitung dazu gibt und nicht einfach nur so ein, und auch basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Mhm, genau. Also das mag ich auch grundsätzlich an solchen Büchern, wenn sie nicht nur einfach irgendwelche Sprüche raushauen, sondern wenn es fundiert erklärt wird. Da bin ich immer dabei, weil wenn mir was logisch einleuchtet, dann kann ich das auch besser für mich verarbeiten. Und schon allein deswegen bietet das Buch da eine Fülle an Grundlagen plus unfassbar großartigen Beispielen, wo man sich immer auch sofort wiedererkennt oder einfach sagt, ja, genau, Mann, da, so habe ich es noch nicht gesehen. Also das macht sehr viel Spaß, auch das zu lesen. Okay, wollen wir einfach einsteigen und das Buch ist aufgeteilt in 5 Kapitel. Also erstmal geht es um ein paar Grundlagen und dann die 4 Gesetze, wie wir Gewohnheiten ändern können, und wir machen es einfach anhand dieser Reihenfolge. Das erste bei den Grundlagen, also ich habe mir da 3 Highlights rausgeschrieben, aber erstmal von dir, so wo hast du bei den Grundlagen für dich schon Erkenntnisse gewonnen? Was nimmst du damit?
Ich habe für mich entdeckt, dass der Golden Circle von Simon Sinek wieder aufgetaucht ist, weil auch James Clear eben davon spricht, du brauchst deine Identität. Dann geht's weiter nach außen in diesem Kreis, also die nächste Kreisrunde drumherum sozusagen, ist dann die Prozesse, und dann kommt nochmal so ein Ring, also es schaut aus wie so eine Zielscheibe beim Dart, und dann kommen die Resultate. Und das ist ja auch beim Simon Sinek dieses Why, How und What. Und dieses Why, sagt er ja auch, ist das, was dich antreibt, etwas zu tun. Und in dem Fall ist es halt eben auch, schreibt eben Clear, dass die Identität das ist, was uns antreibt, Gewohnheiten zu ändern, beziehungsweise Gewohnheiten uns letztendlich dann zu dem machen, genau, also die Gewohnheiten quasi auch unsere Identität machen, ja. Und das fand ich so, dieses, aha, schau, da ist er wieder. Und vor allem, weil ich letztens an meinem eigenen Why gearbeitet habe, ja, kann ich das so nachvollziehen, dass das halt so alles so schlüssig auch mit den Gewohnheiten dann gut zusammenpasst.
Also das war für mich auch so ein, ich sag mal, fundamentaler Gedanke. Die Gewohnheiten sind die Verkörperung meiner Identität. Und finde ich dann immer so ein schönes Nebenwissen, sage ich mal, dass der Begriff Identität kommt aus dem Lateinischen, aus den Begriffen Sein und Wiederholung. Also mein sich wiederholendes Sein. Und das war für mich so ein Schlüsselmoment, weil er dann ja auch schreibt, deine Identität bestimmt sich durch deine Handlungen, und wenn du immer von einer Handlung immer mehr machst und dann entwickelst du dich da dahin. Also ich bin nicht als Autorin geboren, sondern mit jeder Seite, die ich mehr schreibe, werde ich erst dazu. Und so kann man auch mit seinen Gewohnheiten in kleinen Schritten sich zu dem Menschen hinentwickeln, der man sein will. Das fand ich einen schönen Gedanken, so als Einstieg, so mal über sich nachzudenken.
Und es eben auch dann als treibende Kraft zu sehen. Ne? Das ist da, was ich, also keinen, wie soll ich sagen, dass die Ziele der Gewohnheiten ja eigentlich dem übergeordneten Ziel der Identität, die ich gerne sein möchte, ja dann entsprechen. Und das ist, wo man hinarbeitet, und eben, wenn man Ziele erreicht hat, dass man dann wieder schnell in alte Gewohnheiten verfällt, wenn das eigentlich nur der einzige Antreiber war, wohin zu kommen.
Ja, ja. Und da habe ich mir schon einen ersten Tipp für mich mitgenommen, nämlich er sagt dann auch, also es ist besser, über die Identität seiner Gewohnheiten zu ändern, als über die Prozesse. Ein Beispiel dafür ist, sich zu überlegen, bevor ich jetzt hier zum Keks greife, oder Schokolade, sich zu fragen, was würde eine gesunde Angela tun? Was würde eine, also ich habe es für mich tatsächlich, ich habe ab und zu mal den Montagsblues. Das heißt, wenn ich sonntags eigentlich was arbeiten müsste, weil ich montags sowieso schon dicht bin und es nicht tue, dann wache ich Montagmorgen auf und hab Stress. Es geht mir einfach richtig scheiße. Und das liegt oft dran, dass ich sonntags lieber Netflix binge, anstatt irgendwas zu machen. Ich habe mir vorgenommen, ich werde mir jetzt, bevor ich mich zu so einer Serie am Sonntag hinsetze, sage ich, was würde eine Angela tun, die am Montag zufrieden und motiviert den Tag beginnt? Mal schauen, ob es funktioniert.
Ja, was ich, du hast jetzt gerade den Keks, war bei mir jetzt so ein Trigger, ja, weil es erwähnt das Keks nämlich auch bei dem Beispiel mit Pointing and Calling, wo es eben darum geht, Fehler zu vermeiden, einerseits aber auch, um sich bewusst zu machen, dass man gerade eigentlich was Unbewusstes macht. Und ich habe mir dann, wenn ich das gelesen habe, vorgestellt, wie wenn ich zur Schokolade bei uns gehe, ja, und dann laut sage, Irene, du gehst jetzt zur Schokolade, dass das auch so ein kleiner Bremser dann ist und sagt, okay, eigentlich jetzt wird mir das bewusst, dorthin zu gehen. Und das ist eben beim Keksbeispiel, da erwähnt er das auch. Ja,
ja, genau. Also da habe ich nur ab und zu deswegen schmunzeln müssen, auch bei diesem Pointing and Calling, großartige Methode, wo ich mir dachte, da muss ich Erwin aber vorwarnen, wenn ich jetzt ständig durch die Wohnung laufe und mir selber mit mir spreche, wenn ich jetzt das tue dann und hier, ich nehme den Keks jetzt nicht.
Ich glaube, schon erklärt er mich. Also ich schalte jetzt nicht, wie du gesagt, ich schalte jetzt extra Netflix ein, um mich zu beruhigen oder so.
Genau. Aber ich habe noch 2 bei den Grundlagen waren für mich noch zwei wirklich tolle Gedanken, Highlights drin. Das eine ist also dieses 1%-Methode, das wirklich für sich auch so zu nehmen. Version 1 ist immer besser als Version 0, wobei 0 heißt einfach nichts tun. Also irgendwas tun ist immer besser als nichts. Und das ist jetzt für alle Perfektionisten, die da zuhören. Und die Version 1 ist immer die schlechteste. Und die 2 ist ein etwas weniger schlechte. Aber du wirst mit Version 1 niemals die perfekte schon haben. Aber du kommst nur zur perfekten, wenn du mit 1 anfängst. Und das ist so ein wichtiger Gedanke, einfach was tun, anstatt zu grübeln, nachzudenken, wie könnte die wundervollste Lösung ausschauen. Das fand ich ist dann nochmal so ein ganz elementarer Gedanke, der mich bewegt.
Vor allem, wenn du versuchst, gleich das Perfekte rauszuwerfen, ja, wirst du sowieso nicht schaffen, ne? Weil du kommst dann darauf, die Dinge, die nicht funktionieren, wenn du es nur eine Theorie durchgedacht hast.
Genau, da bringt er ja auch ein super Beispiel. Ich weiß nicht, ob du es in Erinnerung hast mit diesen Fotografiestudenten.
Ja.
Erzähl mal.
Also es war ein Prof an der Uni, der hat die Klasse geteilt hat in zwei Gruppen. Die einen, die auf Qualität gehen, also sie mussten, um eine gute Note zu bekommen, das perfekte Foto abgeben. Und die andere Gruppe musste, um eine gute Note zu bekommen, mindestens 100 Fotos zu machen. Und das ja überraschende Ergebnis war, dass nicht die Studierenden mit dem perfekten Foto, also dass die sich nur auf das perfekte Foto konzentriert haben, eigentlich ein schlechteres Ergebnis letztendlich geliefert haben, als die, die halt auf Masse viel ausprobiert haben, um auf ihre 100 Fotos zu kommen, Einstellungen geändert haben, Lichtverhältnisse geändert haben und so halt einfach viel mehr gelernt haben beim Doing, als die, die es quasi halt theoretisch herumprobiert haben und halt vielleicht nur, keine Ahnung, 10 Fotos gemacht haben, um auf den perfekten Schnappschuss zu kommen. Lässt sich auch gut nachvollziehen, ja.
Also das fand ich dann ein super Gedanken an der Stelle und den kann man sich echt, den kann man sich per Postkarte aufs Klo hängen und immer angucken. Version 1 ist immer besser als Version 0. Und das Zweite, was ich nochmal gut fand in den Grundlagen, es gibt da, der macht auch viel mit Grafiken, das ist sehr schön bebildert, das Plateau des schlummernden Potenzials. Das hat mir total gut gefallen, weil so geht es mir auch, wenn man so auf diese erfolgreichen Menschen guckt, die es im Leben geschafft haben, dann denkt man immer, boah, über Nacht, ne, Wahnsinn, ein Fingerschnips und die sind schön erfolgreich und toll. Und das ist eben der totale Mythos, der wird natürlich auch gepflegt durch Presse und Co. Aber letztlich muss man sich klar machen, bis man erfolgreich ist, muss man ganz, ganz viele Schritte gehen, um auf dieses Plateau zu kommen. Das heißt, ich werde halt nicht, also das wissen wir alle, aber es ist nochmal so ein schönes Bild dazu, wenn ich halt das erste Mal eine halbe Stunde spazieren gegangen bin, habe ich halt noch nicht 5 Kilo weniger. Das heißt, ich muss halt immer Stück für Stück und darf nicht gleich aufgeben, also so dieses Plateau im Auge zu haben und nicht den Jetzt-Sofort-Erfolg, fand ich nochmal schön.
Ich finde eben auch an der Grafik ganz wichtig, dass man sich ja vorstellt, dass diese Steigerung oder diese Verbesserung linear passiert. Ja, also dass man halt einen geraden Strich von ich fange jetzt an und hin zum Erfolg, während ja eigentlich diese 1% ja wie ein Zinseszinsfaktor funktionieren. Das heißt, es ist nicht 1% plus 1% plus 1%, dass es linear ist, sondern es verläuft ja exponentiell nach oben. Und ich finde auch, weil du hast jetzt vom Plateau gesprochen, aber bis man halt eben diese lineare Vorstellung kreuzt, eben weil sie zuerst einen kleinen Bogen macht und dann erst in die Höhe geht, nennt er das Tal der Enttäuschung. Und ich glaube, das ist doch da der Punkt, wo halt die meisten Leute dann eben dann aufgeben, ja, zu früh aufgeben, bevor halt eben diese exponentielle Linie halt die Diagonale halt eben dann kreuzt. Also das ist auch was, wo ich eben am Anfang gemeint habe, es beruhigt einen, es erklärt, dass man es einfach Zeit braucht, um ein Verhalten zu ändern, um dorthin zu kommen, wo man hin möchte. Und ich bin ja so ungeduldig und das hat mir so ein bisschen den Druck genommen.
Stimmt, so geht es mir auch. Da ertappe ich mich dann auch wieder so. Eine Woche halte ich vielleicht noch was durch, aber wenn dann nicht der Erfolg da ist, denke ich mir, pfeif drauf.
Wir sind nur im Tal der Enttäuschung. Häuten das wieder aus.
Sehr gut. Aber also er bringt dann nochmal, du hast das ja auch schon angesprochen, die drei Schichten der Verhaltensänderung, Resultate, Prozesse, Identität. Da finde ich, ist nochmal ein gutes Beispiel. Er macht dann natürlich öfter mit Rauchen und Abnehmen. Und bei den Rauchern, also auch während des Umgewöhnungsprozesses mal, Wie denke ich über mich? Und da sagt er, es macht schon einen Unterschied, wenn sich jemand das Rauchen abgewöhnen will und er bekommt eine angeboten. Entweder sage ich, nein, danke, ich will gerade aufhören, dann sieht er sich noch als Raucher. Oder ich sage, nein, danke, ich rauche nicht, dann projiziert er sich schon als Nichtraucher. Und diese mentalen Mechanismen, bringt er ja ganz viele Beispiele, die sind an der Stelle auch immer, immer wichtig. Also wie sehe ich mich selbst? Sehe ich mich schon als Nichtraucher oder immer noch als der Raucher, der versucht aufzuhören?
Diese Visualisierung der Identität.
Okay, so, und jetzt hat er eben für diese Verhaltensänderung, bringt er die vier Gesetze. Und er bezieht sich dabei auf die Grundlage für alle menschlichen Verhaltensweisen. Also es erklärt er auch wissenschaftlich, das kürzen wir hier ab, nämlich eine Handlung, eine Gewohnheit entsteht immer durch Auslösereiz, Verlangen, Reaktion, Belohnung. Und da gibt es dann auch hormonelle Unterstützung dazu in unserem Körper. Aber sich diese Gewohnheitsschleife anzuschauen und anhand der vier Gesetze jetzt gute Gewohnheit entstehen zu lassen. Und das erste Gesetz heißt dann der Auslösereiz. Wie können wir mit dem umgehen? Nennt er dann, die Gewohnheit muss offensichtlich sein. Und da ist ja schon dieses Pointing and Calling gefallen von dir. Erzähl mal, was du dann noch aus dem Kapitel für dich rausgezogen hast.
Naja, es muss halt irgendwie auch attraktiv eben, also dass dieses, wie soll ich sagen, ich suche mich jetzt gerade durch, wo meine Notizen dazu sind. Ich habe das auch in einem anderen Buch letztens, und ich habe, wie gesagt, mehrere Sprünge zu anderen Büchern gehabt, und da war es eben, also das Buch heißt Die Kunst in schwierigen Zeiten nicht durchzudrehen. Und da ist eben auch so ein Mechanismus, den ich hier in diesem Buch wiedererkannt habe, aber jetzt eben erklärt, dass ich halt, wenn was passiert, dann reagiere ich so und so. Also halt eben als positive Verhaltensänderung, ja, um halt, keine Ahnung, in schwierigen Gesprächen oder so, ja, halt nicht plötzlich dumm zu sein, sondern wenn eben dieser Auslöser da ist, wenn ich diesen Auslöser erkenne, dann werde ich in Zukunft so und so reagieren, ja. Und das hat er eben auch, als eben, um sich mit Gewohnheiten anzufangen, wenn ich in der Früh aufstehe, ziehe ich mir sofort meine Yoga-Sachen an, gehe zu meiner Yogamatte und fange mit Yoga an. Und dieses, wenn ich in der Früh aufstehe, ist quasi so dieser Auslöser, das Offensichtliche. Ja, also das ist eben das, woran man dann eben anfängt, dann sich dran zu hängen und eben Dinge zu verändern, wenn man was wahrnimmt, so jetzt hier. Oder umgekehrt eben, ich gehe zur Schokoladenlade, dass man sich dem bewusst wird.
Genau. Nun, da bringt er ein paar gute Tipps. Das erste eben, um sich mal seiner Auslösereize bewusst zu werden, sagt er ja, erstell dir mal eine Gewohnheitsscorecard. Das heißt, ich gehe mal einfach so einen Tagesablauf durch in seinen Einzelschritten. Also ich stehe auf. Bei mir wäre es jetzt, ich gehe mit den Hunden Gassi. Danach gehe ich ins Bad, Zähne putzen und Co. Dann gehe ich an die Kaffeemaschine. Dann setze ich mich an den Rechner und einfach dann die einzelnen Schritte immer bewerten mit Plus, Minus oder Neutral. Und überall, wo Minus steht, und bei mir zum Beispiel, habe ich, das ist wirklich eine schlechte Angewohnheit, die mir immer den Tag zerschossen hat. Ich habe mich mit dem Kaffee hingesetzt und habe angefangen, LinkedIn zu gucken. Und damit war die erste Stunde tot. Weißt du, was ich gemacht habe? Kommt erst später, aber das ist so eine Kleinigkeit, die sofort hilft. Ich hatte LinkedIn in meiner Reiterleiste oben und sehe immer die roten Punkte. Und ich habe einfach LinkedIn aus dieser Leiste entfernt. Und jetzt setze ich mich zu meinem Café, mache drei Dinge, die auch zu meinem Job dazugehören, aber höre auf, mit LinkedIn zu beginnen den Tag. Und das habe ich mir jetzt für den Abend immer so quasi als Abschluss reingelegt. Und allein so eine Kleinigkeit, und das ist diese Gewohnheitsscorecard, die einem da hilft, das sich bewusst zu machen, wo stolper ich denn? Das fand ich schon mal ganz, ganz hilfreich.
Ich hatte so ein ähnliches, auch in der Früh, also dass ich sofort aufstehe, wenn ich munter werde und mich nicht noch dreimal herumdrehe und vor allem eben, wie du sagst, nicht das Handy nehme und mal reinschaue, weil dann ist wirklich eine halbe, dreiviertel Stunde plötzlich weg, ja, und du hast gleich in der Früh das Gefühl, du hast deinen Tag schon verschwendet, vergeudet. Und selbst wenn ich ganz müde bin, ja, trotzdem aufstehen, eben meine Yoga-Sachen schnappen, ja, und weil ich weiß, und das sind wir dann halt auch schon ein bisschen jetzt im Buch voraus, weil ich weiß, dann, wenn ich Yoga gemacht habe, setze ich mich gemütlich, bei mir ist es der Tee, auf die Couch und mache dann einmal nichts. Das ist dann so, wo ich weiß, okay, ja, einfach genau diese Routine, und das sind wir auch bei dem, vielleicht dieses offensichtlicher und leicht machen. Ich habe meine Yoga-Sachen direkt neben dem Bett am Boden liegen. Also, dass ich sofort einfach in diese Routine hineinkomme und nicht erst Licht aufdrehen, Yoga-Sachen zusammensuchen und so, ja, sondern wirklich es einfach zu machen.
Genau, also das kommt ja dann auch aber in dem Kapitel, wo er schreibt, finde ich wunderbar, allein die Überschrift, Motivation wird überbewertet, das Umfeld ist oft wichtiger, dass man sich eben die Dinge, die man machen will, die man sich angewöhnen will, die müssen wirklich im Sichtfeld sein, im unmittelbaren Zugriff, und die man eben sich abgewöhnen will, da muss man sich schwer machen, dort hinzukommen. Das sich so klar zu machen, und da ist auch so ein Leitsatz, den ich sehr gut finde, ein Raum, ein Zweck. Also bestimmte Dinge mit einem Ort zu verknüpfen. Da habe ich auch einen Aha-Effekt für mich gehabt, weil, wie gesagt, ich bin Binge, also wenn eine Serie mal, wenn ich loslege, kann ich nicht mehr aufhören. Habe gemerkt in der letzten Zeit, ich versacke am Sonntag eben vorm Fernseher, weil ich angefangen habe, die Zeitung auf der Fernseh-Couch zu lesen, obwohl ich einen eigenen Lesesessel habe. Ich fange jetzt wieder an, die Zeitung auf dem Lesesessel zu lesen, weil dann muss ich aufstehen, um auf die Fernsehcouch zu kommen und Netflix zu gucken. Oder in dem Moment kann ich mich entscheiden und sagen, ich gehe an den Schreibtisch oder ich gehe raus oder ich mache was anderes. Kleinigkeiten, die da unglaublich wirkungsvoll sind.
Hier bringt ja auch das Beispiel, ne, wenn man weniger Fernsehen will, dass man die Batterien aus der Fernbedienung rausnimmt und irgendwo ganz weit weglegt. Wobei ich muss ehrlich gestehen, ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie stark dieses Verlangen ist nach der schlechten Gewohnheit, weil es heißt ja immer, kauf einfach keine Schokolade, wenn du sie nicht zu Hause hast, dann isst du sie nicht. Bin ich schon zweimal aufgestanden, ins Auto gestiegen und bin nur zum Supermarkt gefahren, um mir Schokolade zu kaufen. Also ich glaube, man kann auch, ja, bei normalen Menschen funktioniert es vielleicht. Wenn das Verlangen zu groß ist, ja, dann geht's, dann hilft es sich wieder pointing out und zu sagen, nein, totaler Schwachsinn, was du jetzt gerade vorhast. Aber wieder zu besinnen. Ja, ich glaube, das wird in Zukunft, werde ich das hoffentlich nicht mehr machen.
Ja, genau. Wobei ich auch, also bei diesem Fernsehbeispiel habe ich so gelacht, vor allem die Vorstellung, also es geht ja bis hin zu, also Stecker raus, sehr lustig, nur wenn du den Namen der Sendung aussprechen kannst, darfst du sie gucken. Da stolper ich dann auch tatsächlich. Bis hin zu, häng den Fernseher ab und stell ihn in den Schrank. Erstens, mein Mann bringt mich um, wenn ich das mache, zu Recht. Und zweitens, wir haben keinen Schrank, wo ich den Fernseher
reinstelle. Aber ich greife jetzt noch mal kurz vor. Ja, es kommt ja dann auch, wenn sich die Umgebung ändert, dann ändern sich auch die Gewohnheiten. Oder das ist leichter, Gewohnheiten zu ändern. Und ich habe jetzt seit ein paar Monaten eine Teilzeitwohnung in einer anderen Stadt, die ganz klein ist, und meine bewusste Entscheidung war, dort keinen Fernseher reinzustellen. Mhm. Und es ist, im ersten Moment haben wir gedacht, was mache ich jetzt? Okay, warte, ich könnte ja über den Computer was anschauen, habe aber dafür auch zu wenig Datenvolumen, aber ich habe schon gemerkt, wie ich es im ersten Moment mit mir gerungen habe, was mache ich jetzt? Und jetzt sitze ich und höre Podcasts und lese und so, also das Umfeld hat schon einen großen Einfluss darauf, was man macht und wann man was macht.
Ja, genau. Also für alle, also nicht, dass das so ganz schräg rüberkommt. Ich habe meinen Bingen schon im Griff. Also ich kriege meine...
Ich glaube, das kann nicht jeder identifizieren. Es gibt jetzt hier, glaube ich, niemanden, der jetzt irgendwie schlecht von dir denkt, sondern jeder fühlt sich selber ertappt.
Genau. Aber zu meiner in Anführungszeichen Ehrenrettung, also was ich noch nie hatte und auch nie haben werde, ist zum Beispiel ein Fernseher im Schlafzimmer. Und das ist ja auch genau dieses ein Raum, ein Zweck, dass man diese Gewohnheiten möglichst nicht miteinander vermischt. Und da schreibt er an einem quasi Nebensatz, aber den finde ich bemerkenswert, ja auch, deswegen verführt uns das Smartphone auch so schnell und so leicht, weil halt die vielen Elemente nur einen Fingertips nebeneinander liegen. Und wenn man Smartphone-mäßig sich da Social-Media-mäßig reduzieren will, empfiehlt er ja auch, tu die Apps deinstallieren.
Ja.
Und immer wenn du auf Facebook willst, musst du erst die App wieder, also es ist jetzt zwar nicht praktikabel, aber einfach mal die Vorstellung für sich zu durchdenken, diese Dinge eben aus dem Sichtfeld zu schaffen, damit man sie sich abgewöhnt.
Ja, das sind deine roten Punkte, die du vor dem Browser hattest. Ne? Ist das halt am
Ja.
Handy? Oh, neue Nachricht, ja. Schon hast du
Ja.
vergessen, was du eigentlich nachschauen wolltest am Handy.
Ja, genau. Ein zweiter Punkt, den ich aber, also was zweiter, das ist ja schon der 25. Super Punkt, den ich auch im ersten Get-Setz schon sehr hilfreich finde. Begriff ist super sperrig, aber die Wirkung ist genial. Die Realisierungsintention. Was meint er damit? Die Wahrscheinlichkeit, etwas zu tun, erhöht sich, wenn ich ganz konkrete Ortszeiten, Wenn-Dann-Angaben mache. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mehr Sport machen will, ich werde jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag von 14 bis 14:30 Uhr spazieren gehen oder laufen oder was auch immer. Also dieses ganz Konkrete, weil, den Satz finde ich großartig, viele Menschen meinen, dass es ihnen an Motivation fehlt. Dabei ist es in Wirklichkeit ein Mangel an Klarheit.
Wo wir auch von den smarten Zielen sprechen, ne? Dass man halt die auch messen kann, dass sie halt sehr konkret sind an Datum und eben, und da kommt halt dazu, es in den Kalender reinzuschreiben, ne? Wie ich gehe dreimal die Woche laufen, ja. Und ich glaube, er beschreibt auch, ne, dass man dann irgendwann noch merkt, wann sie zu ungenau sind und das eben dann nochmal fragt.
Genau, und das macht er dann ja, das hattest du ja vorhin schon erwähnt, mit der sogenannten Gewohnheitskopplung. Also ich gucke mir an, was für Gewohnheiten positive habe ich, und immer hinter eine positive Gewohnheit hänge ich einfach was dran, was ich mir angewöhnen will. So, also immer wenn ich einen Cappuccino trinke, schreibe ich eine halbe Seite für meinen nächsten Blogartikel. Also find ich eigentlich sehr praktikabel.
Sind wir dann schon beim nächsten, oder?
Genau, dann kommen wir schon zum zweiten Gesetz. Die Gewohnheit muss attraktiv sein. Also im Sinne, der erste war ja der Auslösereiz, jetzt kommt das Verlangen. Also wie stelle ich Verlangen nach schlechten Gewohnheiten ab, beziehungsweise ein Verlangen für gute Gewohnheiten her?
Also da ist ja auch die Geschichte mit dem, ich glaube, da kommt auch das Rauchen, ne? Da hatte, glaube ich, das dann noch einmal, ne? Dass man sich eben bewusst wird, was so die negativen Sachen sind, aber halt eben, was man dann zugewinnt, wenn man mit dem Rauchen aufhört und dass man sich das halt eben bewusst macht. Aber die Krux an der Sache ist ja auch immer, dass wenn Belohnungen zu lange dauern, dass das dann auch schlecht ist. Ich springe jetzt gerade ein bisschen, weil eine Möglichkeit, schnell eine Belohnung zu bekommen, sagt er ja auch, ist, wenn man so ein Gewohnheitstracking halt eben auch macht, ne? Und dass man halt es quasi dann als befriedigend sieht, dass man jetzt schon wieder heute ein Kreuzerl machen kann, weil man schon wieder die gute Gewohnheit gefördert hat oder so. Und diese Attraktivität hat ja auch mit dieser Erwartungshaltung nach Belohnung zu tun. Wäre so eine Möglichkeit, ne? Wenn man halt was Negatives weghaben will, dass man sich halt dann sucht, okay, was kann ich mir denn dann als positive Belohnung dann dafür suchen?
Und was er in dem Kapitel ja auch noch sehr gut beschreibt, also da kommt tatsächlich mal, erklärt er auch das Dopamin als Hirnstimulus, als Hormon, das das Ganze steuert. Und da ist es wichtig zu wissen, dass Dopamin eben nicht nur oder überhaupt nicht freigesetzt wird, wenn man Freude empfindet, sondern gerade wenn man sie erwartet, also vorher schon. Dieses typische Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude, ist tatsächlich ein neurologischer Prozess. Also das finde ich irgendwie ziemlich bemerkenswert an der Stelle. Und da eben drüber nachzudenken, wie kann ich eine Gewohnheit für mich freudvoll gestalten und
Ja.
wie kann ich mich da konditionieren? Und da
Interessant.
sagt er, ja, Entschuldige.
Nein, ich wollte nur gerade bei diesem Dopamin, er hat das ja auch wieder grafisch aufbereitet. Und wenn dann nämlich keine Belohnung kommt, ja, dann ist die Enttäuschung halt auch sehr groß. Oder ich sag, beim ersten Mal ist die Belohnung einfach da und dann ist eben dann beim nächsten Mal also erwartet man eben diese Belohnung und wenn sie dann eben nicht kommt, ist die Enttäuschung da. Wenn sie kommt, ist es ganz normal, weil das ist ja das, was man erwartet hat. Und deswegen glaube ich, ist es nochmal ganz spannend, wenn man dann eben ja nochmal was Überraschendes dazufügen kann, ja, um halt eben das nochmal zu verstärken, Belohnungserwartungshaltung, um halt eben dran zu bleiben.
Und da macht er ein paar Kleinigkeiten auch noch drin, die ich sehr, sehr charmant finde. Also manchmal hilft es auch, das Gehirn umzuprogrammieren mit Worten, also damit die Gewohnheit attraktiver ist. Und es ist einfach nur das Dürfen statt Müssen. Oh, ich muss das jetzt machen, sondern das darf ich tun. Oder boah, morgen muss ich wieder Sport machen. Also wenn ich jetzt eigentlich keinen Bock habe, sondern na, ich kann Ausdauer aufbauen, schneller werden. Oder für alle, die, das finde ich eine schöne Umprogrammierung, wenn man Lampenfieber hat, dann stresst man sich ja nochmal extra, weil man nervös ist. Und da zu sagen, das positiv anzunehmen und zu sagen, ich bin aufgeregt, aufgeregt und bekomme einen Adrenalinstoß, damit ich mich besser konzentrieren kann. So kriegt man sich selber auch ganz gut nochmal in den Griff, wenn man eben die Erlebnisse oder die Gefühle umdeutet in positive.
Also ich versuche auch ganz oft das Wort müssen zu vermeiden, weil es wirklich was mit einem macht, ja, weil letztendlich ist es immer noch eine eigene Entscheidung, ob du etwas machst oder nicht. Ja, keiner kann dich wirklich zum Müssen zwingen. Fühlt sich einfach anders an, wenn man dann wieder das Gefühl hat, okay, es ist meine Entscheidung.
Genau. Und einen schönen Tipp hat er dann auch noch in dem Kapitel, nämlich sich selber konditionieren für eine Gewohnheit, indem man so Motivationsrituale entwickelt. Also irgendwas Positives mit einer kurzen Routine vorher verbinden. Das Beispiel, das er bringt, das passt jetzt auch ganz gut zu mir. Wir haben ja 3 Hunde. Also, wenn du bevor du deinen Hund streichelst, also das ist das Positive, tust du 3-mal tief einatmen und lächeln, dann Hund streicheln. Und wenn du das oft genug gemacht hast, das ist dann der Pavlovsche Effekt, dann brauchst du künftig nur noch 3-mal tief durchatmen und lächeln, dann machst du das Unangenehme und es wird leichter.
Oder auch diese Gewohnheitskoppelung mit so Bedürfniskombinationen, ich nenne es jetzt mal salopp Sandwich-Variante, ja. Mhm. Oder halt einen Auslöser hast, dann machst du etwas, was du machen musst, unter Anführungszeichen. Und dann gibst du dich mal wieder der Sache hin, die du gerne machst. Ja, also er hatte zum Beispiel, genau, nach der Mittagspause werde ich 3 potenzielle Kunden anrufen. Das ist die Notwendigkeit, also wozu man sich vielleicht überwinden muss. Nachdem ich die 3 potenziellen Kunden angerufen habe, werde ich einen Blick auf die Sportseite werfen. Und das ist eben das, was man halt dann eben gerne tut. Und die Mittagspause ist quasi halt der zeitliche Auslöser zu dem Ganzen.
Und abschließend, dann können wir zum nächsten Gesetz gehen. Mein Lieblingsbeispiel in diesem Kapitel, ich überlege, ob ich das hinkriege, aber auch wieder da werde ich an dem Widerstand meines Mannes scheitern. Dieser Student aus Dublin, der auch so ein Serienfreak ist, der hat sich ein Standrad so programmiert, dass nur wenn er eine gewisse Frequenz getreten hat, der Fernseher läuft, also oder das Internet. Das heißt, der konnte immer nur Serien gucken, wenn er auf dem Rad sich abgestrampelt hat. Bis hin zu, irgendein anderer hat es gemacht, sich um 22 Uhr eine Zeitschaltuhr reinprogrammieren fürs Internet, dass man dann endlich auch wirklich ins Bett geht, anstatt bis um 1 Uhr nachts irgendwo zu versacken.
Ich habe das aber mit dem Radfahren sehr ähnlich gemacht. Also wir haben, und das sind wir wieder Gott sei Dank mit der räumlichen Trennung, im Keller eine Rudermaschine. Und ich rude an und für sich ganz gerne. Aber halt eben dann trotzdem, dass ich in den Keller gehe, ja, so absurd es klingt, ja, und sich vorher die Trainingssachen anzuziehen. Und für mich war dann auch aufgrund des Buchs, ich schaue mir halt eine Serie nur bei, also es gibt eine gewisse Serie, die ich mir aussuche, und die suche ich halt, die schaue ich mir halt immer nur beim Rudern an. Ja, also ich darf es im Wohnzimmer mir anschauen, sondern das ist eine Serie, wenn ich sie mir weiter schauen will, wie es geht, also wie es weitergeht, dann setze ich mich aufs Rudergerät die 3/4 Stunde. Ja, und das hilft auch ganz gut. Also da kann ich mich auch ganz gut disziplinieren, dass ich halt dann eben nicht, aber da hilft sicher die räumliche Trennung, dass ich eben nicht denselben Fernseher, denselben...
Also das dritte Gesetz, da kann man auch unglaublich viel rausziehen, ist, die Gewohnheit muss einfach sein.
Und ich habe schon Beispiele genannt, ne, wie man sich so verstecken oder um schlechte Gewohnheiten wegzukriegen oder halt eben es sich gleich direkt vor die Nase zu legen, um dann eben den Auslöser gleich herzunehmen.
Da habe ich einen Aha-Effekt gehabt, den ich nochmal, der meinen Denkprozess angeregt hat, nämlich, was ist der Unterschied zwischen Beschäftigung und Handeln? Weil Ersteres heißt, wir planen was, wir entwerfen Strategien, wir lernen, also es ist nicht gemeint, dass sich Beschäftigen schlecht ist, aber Handeln ist halt ein Verhalten, das zum Ergebnis führt. Und er sagt, der Hauptgrund, warum wir uns einer Beschäftigung widmen, statt zu handeln, ist, wir wollen das Scheitern hinauszögern. Das ist wieder für alle Perfektionisten so ein Punkt, wo ich sage, ja, weil, und das kenne ich auch von mir, ne? Das ist auch Aufschieberitis übrigens, wer sich beschäftigt, der redet sich ja ein, dass er trotzdem Fortschritte macht. Also natürlich, wenn ich einen Artikel schreiben muss, dann beim Spazierengehen konzipiere ich den schon mal in Gedanken und ich mache mir hier, vielleicht lese ich was dazu oder jenes, also ich beschäftige mich mit dem Thema, aber der Artikel geschrieben ist ja deswegen noch lange nicht und ich komme trotzdem in Stress, wenn dann Abgabetermin nächste Woche ansteht oder in 3 Stunden. Also sich da auch klar zu machen, dass das ein Unterschied ist, das fand ich doch mal ziemlich pfiffig.
Ja, ich glaube, dass es eben wirklich viele sagen, ich tue doch eh so viel, ja, und trotzdem komme ich nicht weiter, weil ihnen das nicht bewusst ist, ne, dass das, was sie tun, nicht zielführend ist.
Und
oder
da
Dinge reinstecken, die halt nicht so zielführend sind, wie man jetzt wirklich in die Aktivität kommt. Ja.
Ja, genau. Und da sagt er, ich weiß jetzt nicht mehr an welcher Stelle, auch letztlich, es geht immer ums Tun und um die Wiederholung und ums Üben. Und fand ich auch, weil ich kannte das von früher noch, ne, das heißt ja immer, wenn man eine Gewohnheit neu lernt, also zum Beispiel laufen gehen will, dann dauert es 6 Wochen, bis man das Intus hat. Also wie lange dauert es? Und er sagt, das ist die falsche Frage. Das leuchtet mir auch ein, nämlich die Frage muss lauten, wie viel in Anführungszeichen Übungen oder Wiederholungen braucht es? Also wie viel dauert es, bis ich die Gewohnheit Intus habe? Es ist eine Frage der Anzahl. Und das muss man sich auch nochmal bewusst machen.
Ich kann mich auch erinnern an Ratgeber, du brauchst 30 Tage, bis sich eine Gewohnheit etabliert hat. Ja, aber eben, es sagt dir keiner, ja, wenn du es täglich machst oder macht den Unterschied, dass wenn ich nur einmal in der Woche dazu komme, weil es einfach auch von den Gegebenheiten her gar nicht möglich ist, es einmal in der Woche diese Gewohnheit zu machen. Was mir da in dem Buch ein bisschen fehlt, das passt da gerade ganz gut, ist die Kraft, sich solche Gewohnheiten oder diese Routinen zu visualisieren, weil man ja doch auch schon Erkenntnisse hat, dass wenn man sich etwas sehr lebhaft vorstellt, das Gehirn keinen Unterschied macht, ob man es gerade wirklich erlebt oder ob man es sich nur vorstellt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man damit halt eben diese Frequenz, ja, wie oft ich etwas mache, dadurch erhöhe, weil ich es auch gut visualisiere. Wenn ich zum Beispiel gebunden bin, dass ich eine gewisse Routine nur am Morgen machen kann, dann kann ich es halt nur einmal täglich machen. Wenn ich es mir aber zum Mittag diese ganze Ablauf noch einmal vorstelle und am Abend noch einmal vorstelle, dann habe ich schon 3-mal mehr quasi diese Routine geübt, als es mir eigentlich physisch möglich wäre. Das fehlt mir ein bisschen. Ich glaube aber, dass das eine Ergänzung wäre.
Ja, das stimmt, weil das machen ja auch die Spitzensportler. Wenn du guckst, das sind ja Erkenntnisse aus dieser Sportmedizin, sich diese Skifahrer, die sich vorher ja quasi die Strecke nochmal visualisieren, wie sie da runterfahren und solche Geschichten, das ist tatsächlich ein Übungsbestandteil. Ja, stimmt, da hast du recht.
Also wir haben es schon wieder effektiver gemacht.
Sehr gut. Was ich in dem Kapitel auch nochmal eben schön finde, dieses sich einfach machen, da bringt er verschiedene Beispiele. Was mich sehr beeindruckt hat, und ich habe halt noch nie drüber nachgedacht, ist tatsächlich dieses, dass auf den Kontinenten, auf dem amerikanischen Kontinent, der eine Nord-Süd-Ausrichtung hat, und auf dem europäischen Kontinent mit einer Ost-West-Ausrichtung, dass dadurch die Landwirtschaft und die Bevölkerung, jetzt also vor ein paar hundert Jahren natürlich, wesentlich schneller gewachsen ist, weil es einfacher ist, auf der Breite, auf einem Breitengrad Nutzpflanzen zu ziehen, als in der Länge, weil die klimatischen Verhältnisse natürlich ganz andere sind. Und er erklärt das so ein bisschen als Beispiel, warum Menschen wollen es einfach haben. Also möglichst ohne Widerstand, und da entsteht dann Wachstum, da entsteht entsprechend, also da bewegen wir uns auf dem Feld. Das fand ich irgendwie einfach mal so an.
Ja, man kann es bei den anderen abschauen und muss nichts Neues lernen, ne?
Ja.
Sondern
ja.
Einfach wie bisher, wurscht, in welche Richtung man sich gerade bewegt in der Völkerwanderung.
Und mein Lieblingssatz von einem Menschen, der unglaublich sauber und ordentlich ist, der mal befragt wurde, wie er denn es schafft, so fleißig und diszipliniert zu sein. Nee, ich bin eigentlich ziemlich faul. Ich räume deswegen auf, weil damit ich halt immer alles, was ich tun will, auch schnell tun kann. Und er sagt dann, ich bin nur proaktiv faul.
Ich habe in dem Kapitel auch etwas gefunden, was mich sehr entspannt hat, und zwar nämlich die 2-Minuten-Regel.
Ja.
Dass wenn du halt anfängst, dir eine neue Gewohnheit anzueignen, jetzt Beispiel laufen, ja, du musst gleich sofort 1 Stunde anfangen zu laufen und das jeden Tag, sondern du ziehst dir mal deine Schuhe an, ja, das ist schon mal, das ist der erste Schritt, und dann gewöhnst du dich daran und dann ziehst du dir halt, dann gehst du halt mal, keine Ahnung, läufst du mal 2 Minuten oder so. Also diesen Stress rauszunehmen, etwas gleich in einer gewissen Größenordnung machen zu müssen. Und es hilft dann auch, diese Regelmäßigkeit also mir zumindest, weil wenn ich zum Beispiel jetzt keine Lust habe, in der Früh Yoga zu machen, ja, und ich hole mir dann normalerweise mein YouTube-Video, was so zwischen 20 und 30 Minuten dauert, dann mache ich zumindest 2 Sonnengrüße, damit halt, wie gesagt, in 2 Minuten erledigt, aber damit diese Routine nicht nicht unterbricht, ja, und ich denke, okay, das schaffe ich gerade noch die 2 Minuten. Und oft ist es ja so, na, das, beim Schreiben ist es ja auch oft immer ein Beispiel, setz dich mal hin, fange mal an, und wenn es dir dann keinen Spaß macht, dann hör auf. Also ja, man hilft noch so ein bisschen so einmal in das, ja, zu starten, und wenn der Starter mal da ist, dann geht es ja eh meistens auch länger.
Ja, genau. Also er sagt ja auch, also das ist jetzt nicht so gemeint, dass man immer nur 2 Minuten was macht und tatsächlich aufhören muss. Man darf weitermachen. Ja, genau. Aber einfach dieses die Hürde anzufangen, sich leichter zu machen, und dann bist du eh drin. Also dieses eine Beispiel habe ich sehr gelacht. Wenn du eben nicht so gerne deine ganze Wäsche zusammenlegst und es ist immer ein großer Korb, dann tu nur ein paar Socken zusammenlegen. Habe ich mir vorgestellt, wie ich in den Wäschekeller gehe, ein paar Socken zusammenlege, wieder zurückkomme und mir dann denke, das ist auch ein bisschen bescheuert.
Nee, aber ich glaube, dass das ist jetzt bescheuert, passiert es schon eher unten, wenn du Richtung rauf wieder gehst. Ja, also du wirst dir das ja schon vorher. Also nee, wieder beim Pointing Out, Call Out.
Genau, das ist cool. Aber die Gegenseite finde ich auch nochmal lustig an der Stelle. Also die schlechten Gewohnheiten sich schwierig machen. Und da liebe ich dieses Beispiel von Victor Hugo. Das wusste ich nämlich nicht. Als der sein Buch, ne, er hat ein Jahr lang getrödelt, bis er dann eine Nachfrist bekommen hat, nur noch 6 Monate, hat er von seinem Diener sich alle Kleider bis auf ein Tuch, bis ein weißes Leintuch, wegsperren lassen, dass er einfach das Haus nicht verlassen konnte. Und so hat er dann seinen Roman geschrieben.
Klöckner von Notre Dame hat er
geschrieben. Genau, das stelle ich mir jetzt auch vor. Wir sind ja auch gerade dabei, unser Buch zu schreiben. Ich werde mich jetzt in eine Toga hüllen.
Du hast also einen Diener.
Nein, ich werde meine Klamotten selber wegsperren. Nee, aber das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, worüber man nachdenken kann, um sich es einfach leichter zu machen.
Ich glaube nämlich überhaupt, dass dieses Buch eben anregt, sich eben bewusst macht, dass man sich Möglichkeiten schaffen kann. Ja, also dass man nicht bei der Disziplin, die dann vielleicht nicht da ist oder wo man glaubt, dass sie nicht da ist, ausgeliefert ist, ja, sondern dass man viel mehr Zeit investieren sollte, okay, wie kann ich es möglich machen? Und da sind wir halt eben bei den Prozess und das Umfeld so zu gestalten, dass es eben leicht ist.
Sind wir beim 4. Gesetz und sowieso schon über unsere Dreiviertelstunde. Das können wir auch kurz machen. Da haben wir auch schon viele Beispiele jetzt mittendrin schon genannt. Also 4. Gesetz, die Gewohnheit muss befriedigend sein. Also sich diese Belohnung holen, weil eben unser Gehirn Belohnung erwartet, braucht, damit es bereit ist, eine Handlung zu wiederholen. Also das
Genau. Und die auch sehr schnell braucht, ne, diese Belohnung. Also ja, es hilft mir, wenn ich jetzt anfange und in einem Jahr habe ich dann, keine Ahnung, so und so viel Kilo weniger und es wird mir leichter fallen, sondern dass man sich eine Belohnung sucht, wie eben, da bin ich jetzt wieder bei diesem Tracking oder einen Rechenschaftspartner, dem man das dann stolz erzählen kann oder so, dass man sich schaut, wie kann ich mir denn meine Belohnungen früher holen?
Und er sagt ja, wir streben nicht nach irgendeiner Befriedung, sondern nach sofortiger Befriedung. Ein ganz nettes Beispiel, das er da bringt, wenn es jetzt wieder um so ein Gesundheitsthema zum Beispiel geht, dass man sich so ein eigenes Bonusprogramm entwickelt oder überlegt. Also zum Beispiel für jedes Mal, wenn ich keine Schokolade esse, weil ich gerade wieder ein Gusto habe, packe ich 5 € auf ein Sparkonto, Wellnesswochenende, und wenn ich dann oft genug verzichtet habe auf meine Schokolade, dann gehe ich in so ein tolles Spa-Hotel und gönne mir Massage und Co. Also sowas ist dann gemeint.
Genau, oder er hat auch das Beispiel, dass es Dinge, wenn man sich nicht dran hält, dass es wirklich weh tut. Ja, und hat da eben Beispiele, wo man so einen Vertrag eben mit so einem Rechenschaftspartner abschließt und sagt, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, also eben nicht nur das Ziel reinschreibt, sondern auch die Schritte dorthin, die man machen möchte, dass man halt wirklich da Geldsummen zahlen, die einem wehtun. Oder er hat auch, glaube ich, das Beispiel, dass man halt die Kappe von der gefeindeten Footballmannschaft halt eben dann einen Tag lang öffentlich tragen muss oder so. Ja, also wirklich Dinge, die einem wehtun, dass man das halt eben, aus dem Grund halt eben sich daran hält, was man sich vorgenommen hat.
Ja, wobei ich immer der Verfechter finde, lieber Belohnung als Strafe. Das ist aber dann Geschmackssache. Wie gesagt, da sind so viele tolle Tipps drin, wie man wirklich an den Dingen sich verändern kann, in Kleinigkeiten. Super hilfreich. So, hast du noch abschließend einen Tipp oder einen Gedanken, den du unbedingt loswerden willst, Irene?
Ich überlege, also nein, eigentlich nicht, außer halt, dass man sich wirklich überlegen könnte. Also wie gesagt, ich habe schon am Eingang erwähnt, ja, dass es halt nicht unbedingt mit einer fehlenden Disziplin zu tun hat, sondern dass man sich doch mit einem Plan und mit ein bisschen Überlegung sich die Dinge leicht machen kann, Gewohnheiten zu ändern. Und ja, durchhalten ist dann die Devise und Geduld.
Genau, super. Lest das Buch, es lohnt sich wirklich. Es ist amüsant zu lesen und immer wieder mit vielen Aha-Effekten. Ich bringe abschließend noch, er hat ganz zum Schluss noch so Taktiken für Fortgeschrittene und sagt auch, es hängt natürlich auch viel davon ab, was für ein Typ du bist. Und nicht alles funktioniert für jeden. Und da bringt er dieses wunderbare Bild. In kochendem Wasser wird eine Kartoffel weich, aber ein Ei wird hart. Und ob du eine Kartoffel bist oder ein Ei, das liegt jetzt zwar nicht in deiner Hand, aber du kannst für dich wählen, ob du eben etwas, ob hart sein oder weich sein für dich von Vorteil ist. Also wie du dich dann in dieser Umgebung verhältst und diese Kartoffeln und Ei-Bild. Mit dem schicke ich jetzt euch alle, alle Zuhörer in die eigene Denkarbeit und ich wünsche euch viel Spaß beim neue Gewohnheiten angewöhnen oder schlechte abtrainieren, egal was für ein Ziel habt, es wird gelingen. Vielen Dank, Irene, das hat viel Spaß gemacht und wir hören und sehen uns bei den Hero Hamsters.
Halten
Bitte.
wir uns auf über unsere geänderten Gewohnheiten.
Genau, alles klar. Bis dann. Ciao.
Ciao.